BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute noch einmal Tom Fiebig. Einen schönen Vormittag Ihnen aus dem Studio Nürnberg. Nach dem Montag mit Rolf Bernhard Essig, als es ums Schimpfen und ums Fluchen bei uns ging, sollte es heute thematisch etwas versöhnlicher zugehen auf BR Heimat. Zum Abschluss dieser Woche ratschen wir am Freitagvormittag nämlich über Heimat. Einen großen und auch vielschichtigen Begriff. Heimat ist zwar in vielen Menschen vertrauter vorhanden, aber beim zweiten Hinsehen kein wirklich einfacher Begriff für viele. Auf der einen Seite ist Heimat natürlich für die Entwicklung einer eigenen Identität von Bedeutung, aber auf der anderen Seite lässt sich dieser Begriff einfach schwer fassen, weil er zum Teil auch mit Gefühlen, mit Emotionen belegt ist. Andrea Kluxen war seit 2002 leitende Kulturdirektorin und Bezirksheimatpflegerin in Mittelfranken. Ihre Schwerpunkte in der beruflichen Tätigkeit waren unter anderem die Denkmalpflege, die Museen, aber auch die jüdische Geschichte Frankens. Und seit kurzem ist die promovierte Kunsthistorikerin im Unruhestand und blickt mit uns einerseits zurück, aber auch voraus in Sachen Heimat und Kultur, denn sie hat trotzdem noch einiges vor. Für Frau Dr. Kluxen ist Heimat ein Kern, der vieles, vielleicht auch alles zusammenhält, vermutlich auch eine Kraft, die Identität stiftet. Darüber wird noch zu reden sein, aber um die man sich eben auch kümmern muss, die man pflegen muss. Genau das hat sie über 20 Jahre qua Amtes als Bezirksheimatpflegerin getan, sich wohl bewusst, dass Heimat bewahren und Veränderung gleichzeitig passieren muss. Und das und mehr werden wir heute besprechen. Das Wetter ist ungemütlich heute, wie leider auch schon gestern, und deswegen haben wir es uns heute gemütlich gemacht im Studio Nürnberg. Das bietet uns mal eine Heimat auf Zeit, für die nächsten 2 Stunden zumindest. Und Sie hören BR Heimat, insofern sind wir schon allein dadurch mitten in unserem heutigen Thema, denn Heimat und Heimatpflege, darüber werden wir heute sprechen. Jetzt schauen wir uns erstmal geografisch an, wo wir uns thematisch eigentlich befinden. Bei einer Fläche von rund 7200 Quadratkilometern ist der Bezirk Mittelfranken Bayerns zweitkleinster Bezirk, obwohl es gar nicht so scheint, zählt aber mit rund 1,7 Millionen Einwohnern auf der anderen Seite zu den bevölkerungsreichsten. Und Dr. Andrea Kluxen war über 20 Jahre die Bezirksheimatpflegerin und Kulturreferentin dieses doch sehr heterogenen Landstrichs im Norden, im Nordwesten, muss man genauer gesagt sagen, des Freistaats. Eine Frau, die sich lange damit beschäftigt hat, was Heimat bedeuten kann, was Heimat aber auch für eine Wirkung haben kann und die im Blick gehabt hat, aber mit Sicherheit auch immer noch hat, wie sich dieser Begriff mit Leben füllen lässt. Frau Dr. Kluxen, habe die Ehre. Herzlich willkommen bei uns im Ratsch.
Grüß Gott.
Braucht jeder Mensch eine Heimat?
Ich denke schon. Jeder Mensch hat irgendein Verhältnis zur Heimat, muss noch nicht mal positiv sein. Aber eine Heimat hat man, ob es jetzt die Sprache ist, die Kindheit, das Essen, alles gehört zur Heimat. Und je nachdem, wie man sich dazu positioniert, denkt man öfter darüber nach oder nicht. Man muss noch nicht mal über Heimat sprechen, um eine Heimat zu haben. Und der Begriff ist wirklich schwierig. Zwar erst seit dem 19. Jahrhundert, aber er ist schwierig, wurde auch missbraucht, was ihn dann auch kontaminiert, vergiftet hat, gerade nach 45, was den Heimatpflegern immer noch so ein bisschen Probleme macht, mit dem Begriff, mit ihm umzugehen.
Warum hat man sich dann nicht entschieden, den mal komplett auszutauschen, weil Heimat so tief in uns verwurzelt ist, auch das Wort?
Ja, austauschen, Sprache ist etwas, was lebt, was von unten behandelt wird. Es wurde vielfach nach 45 der Begriff Heimat nicht mehr benutzt, aber Menschen benutzen eben den Begriff, weil das ist auch etwas, was man ja bezeichnen muss. Was soll man dann sonst sagen? Daheim ist was anderes, das ist zu Hause, das ist das Haus, Heimat ist was Größeres, ist allerdings auch nicht das Land oder der Staat, wie es die Nationalsozialisten versucht haben, das damit zu verbinden, sondern das ist ein Ort, aber auch ein Gefühl. Und dieses Ungreifbare ist etwas, was den Begriff ja offen macht für jeden. Jeder kann ihn interpretieren, wie er möchte. Der eine sagt ja, da wo ich geboren bin, die anderen da wo ich aufgewachsen bin, die anderen sagen meine Heimat ist die Sprache oder auch die Religion, was auch immer. Mhm. Deswegen, man kann nicht einfach sagen, jetzt den Begriff Heimat nehmen wir nicht mehr, brauchen wir nicht, das glaube ich nicht. Man braucht ihn eigentlich mehr denn je. Man sieht auch, der Begriff Heimat ist wieder en vogue und wird aber auch wieder missbraucht, was dann auch wieder ein Problem ist, was wir Heimatpfleger versuchen irgendwie zu handeln und auch den Begriff Heimat davon loszulösen. Mhm.
Apropos loszulösen, von der Sprache haben wir schon gesprochen, aber es sind vermutlich ja auch zum Beispiel Gerüche oder Geschmäcker, was Heimat bedeuten kann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also man merkt es ja immer, wenn Frühling wird, jetzt merkt man im Frühling nicht, das merkt man schon am Geruch oder an dem Essen, was es gibt hier in Franken oder was die Mutter gekocht hat früher als Kind. Also wenn ich das schmecke, ist das für mich Heimat. Und dann denke ich manchmal, ach, ich hätte mir das Rezept von meiner Mutter noch geben lassen sollen, als sie lebte.
Was haben Sie da im Kopf zum Beispiel?
Meine Mutter hat einen bestimmten Sauerbraten immer gemacht. Mhm. Das war so eine Mischung aus Fränkisch und Rheinisch. Der hat einen ganz bestimmten Geschmack.
Und vermutlich auch die Klöß, die Gläs oder die Knödel dazu sind ja auch ganz unterschiedlich konnotiert immer. In Franken sowieso, weil es ja auch unterschiedliche Traditionen allein bei der Beilage zum Sauerbraten gibt.
Ja, aber es gibt so die Halbseidenen, das sind die, die ich immer gerne dazu esse.
Die besonders weichen eigentlich, oder? Und dann gibt es auch die rohen quasi.
Ja, ich esse eigentlich alle Klöße gern, auch Semmelklöße und so weiter. Das kann ich immer essen.
Was mir so auffällt, ist, dass selbst so Sprachgrenzen durch Franken durchgehen, wo man dann von Knödeln spricht und dann jemand, der aus Oberfranken zumindest jugendtechnisch sozialisiert kommt, so wie ich, sagt, ja, das Knödel sind für mich Semmelknödel. Das ist nicht dieser fränkische Kartoffelkloß mit dem Bröckerler drin. Das ist eindeutig ein Kloß oder halt die Gläs, wie man halt im Plural sagt. Aber Knödel ist doch irgendwie, das klingt ein bisschen altbayerisch in fränkischen Ohren.
Ja, aber die Sprachgrenzen entsprechen ja nicht den Grenzen, die wir haben an den Bezirken. Und es gibt dann Überlappungen, also auch Sprachüberlappung aus dem Oberpfälzischen ins Nürnbergische hinein. Also das ist so ein eigener Bereich, der auch erforscht wird. Da gibt es ja den fränkischen Sprachatlas. Das ist ganz interessant, da zu schauen, wo die Grenzen sind. Und die entsprechen eben nicht den Bezirksgrenzen, was vielfach ist. Die Bezirksgrenzen sind ja relativ künstlich entstanden im 19. Jahrhundert. Und da gibt es Überschneidungen.
Was damit verbunden ist, sind natürlich auch die Einrichtungen dieser Bezirke, nicht nur der Grenzen. Darüber werden wir aber noch sprechen. Jetzt bleiben wir erstmal beim Heimatbegriff, weil Sie vorhin sagten, nach dem Zweiten Weltkrieg war Heimat zunächst mal aus dem Wortschatz mehr oder weniger gestrichen. Was man aber irgendwie gefühlt aus dieser Zeit noch mitnimmt, ist, dass diese erste Welle, wo Heimat wieder en vogue wurde, waren die Heimatfilme. Und das war ja auch noch nicht so ganz lange nach Ende des Zweiten Weltkriegs, als die hochkamen, ins Kino kamen. Warum?
Ja, weil da, wo der Begriff Heimat nicht benutzt wurde, das war eben mehr das Akademische. Aber natürlich in der Bevölkerung gab es das noch. Und Heimatfilme sind in den 50er Jahren entstanden, um auch so ein bisschen wieder das Gefühl der Beheimatung darzustellen. Es sind ja dann in idyllischen Landschaften gefilmt worden, nicht in den zerstörten Städten. Und es war traditionelles Familienbild. Also es wurde seine Idylle dargestellt, um quasi auch so ein bisschen den Alltag, der ja noch schwer war, es war Wiederaufbau, es musste alles noch gerichtet werden, um da den Menschen etwas zu bieten, wo sie sich entspannen können und wo sie vielleicht sich eben auch beheimatet fühlen.
Aber Heimat, so wie Sie sie verstehen oder auch Ihre Kolleginnen und Kollegen im noch aktiven Kreis der Heimatpfleger, ist nicht heile Welt darzustellen.
Nein. Aber ich kann keinem verwehren, dass er die heile Welt so empfindet. Natürlich ist Heimat etwas Ganzes, das ist nicht nur heile Welt, das ist auch bedroht. Da kann man nicht sagen, jetzt alles, was Heimat ist, ist positiv besetzt, ist gut, ist Idylle und das andere ist eben nicht Heimat, das stimmt nicht. Mhm. Heimat ist ein ganzheitlicher Begriff und vieles, was bedroht ist, betrifft eben auch die Heimat, auch die Zerstörung der Heimat.
Für viele ist ja Heimat auch der Ort oder der Platz, wo man einerseits den Anker auswerfen kann, aber auch seine Fähigkeiten einbringen kann und auch sollte, denn Heimat gehört auch gestaltet. Das ist nichts, was einfach so da ist und für immer bleibt. Darüber werden wir später vielleicht noch sprechen. Ihre aktuelle Situation, ich habe es zu Beginn dieses Ratsches kurz angesprochen, ist eine neue, ein neuer Lebensabschnitt, der jetzt beginnt, das Ende des Berufslebens nach über 20 Jahren. Aber trotzdem ein Leben in der vertrauten Heimat zumindest. Wie fühlt sich das an?
Ja, noch bin ich nicht richtig angekommen. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein längerer Urlaub. Aber ich glaube, bis das richtig ankommt, muss ich noch ein bisschen was tun. Ich muss meinen Tag noch strukturieren. Noch lebe ich etwas so in den Tag hinein und genieße es mal, nichts zu tun zu haben und auch nichts im Hinterkopf zu haben. Ach, jetzt gibt's wieder Probleme hier, Probleme da und da muss ich noch was für den Fränkischen Sommer tun. Das Freilandmuseum braucht noch das. Mhm. Was einen sonst auch im Urlaub immer im Genick sitzt, das ist jetzt nicht mehr da. Das
sind so Denkmuster, oder? Die aber noch da sind quasi, wo das Gehirn dann realisieren muss, ach, muss ich ja gar nicht mehr.
Ja, ja, oder manchmal, wenn ich dann was lese, denke ich, das kann man doch nicht machen, muss ich gleich ändern. Dann denke ich, nein, ist nicht mehr meine Sache.
Was haben Sie schon unternommen bisher im Ruhestand?
Ich habe ein paar Abschiedsfeiern noch gemacht, privater Natur, bisschen verreist und ansonsten das, was ich mir eigentlich direkt vorgenommen hatte für den Ruhestand, erstmal wieder verschoben, was man so entrümpeln und solche Sachen.
Also auch rein räumlich, nicht nur innerlich, sondern auch mal das alles mal wegtun, was man vielleicht immer schon wegtun wollte, aber nie dazu gekommen ist. Und dieses berühmte Loch, was man immer so hört, wenn jemand so aus diesem 150-prozentigen Arbeitsrhythmus kommt und dann plötzlich von heute auf morgen eben, wie Sie sagen, keine Struktur hat, irgendwie in Anführungsstrichen nichts zu tun. Ist das eine Gefahr, wo man reinfallen kann in das Loch?
Also ich habe das Loch noch nicht bemerkt, weil noch bin ich ganz froh, dass es etwas lockerer läuft. Mhm. Und falls es dann mal droht, denke ich, warten einige Ehrenämter und Sonstiges noch auf mich. Also bisher habe ich auch nicht die Befürchtung, dass es so kommt.
Und wie reagiert so das Umfeld? Ist ja auch manchmal so, dass man sagt, plötzlich ist sie da und vorher war sie mal gut aufgeräumt, so von 8 bis 16 Uhr.
Nein, das ist auch kein Unterschied. Ich meine, meine kleinen Großnichten und Neffen freuen sich dann, dass ich vielleicht öfter mal da bin. Aber sonst, ich habe schon einige Einladungen von ehemaligen, nein, auch Ruheständlern, die jetzt gemeinsam was machen wollen, wieder irgendwie ins Museum gehen, irgendwelche Stammtische. Aber wie gesagt, noch weiß ich nicht, was ich alles machen will. Ich habe aber die Kultur noch im Auge, weil das interessiert mich schon. Und gerade in einer solchen Umbruchphase ist es ja etwas, wo man sich Gedanken macht, auch versucht, vielleicht ein bisschen da mitzuarbeiten auf Vereinsebene, wie sich da etwas ändern lässt oder wie sich der Umbruch bewältigen lässt in der Kultur.
Und Kultur und eben Heimat, ich habe es vorhin schon anklingen lassen, ist eben, das lebt vom Mitmachen. Und wenn man sich da komplett ausklingt, kann man auch nicht von außen zuschauen und dann gute Ratschläge geben, wenn man selber aktiv sich verabschiedet hat, komplett aus dem Bereich, oder?
Ja, aber Mitmachen gibt es ja auf verschiedenen Ebenen, zum Beispiel Vereine. Mhm. Und Vereine haben gerade schon Probleme mit Mitgliederzahlen. Dabei sind Vereine wichtiger Kulturträger, gerade in ländlichen Regionen. Da heißt es, diese zu unterstützen, jetzt auch durch bürgerschaftliches Engagement, aber eben auch durch die öffentliche Hand, wie es die Bezirke ja tun.
Mein heutiger Gast, meine Gästin, Frau Dr. Andrea Kluxen, schunkelt jetzt zwar nicht mit, aber hört ganz entspannt zu beim Landler aus dem Nürnberger Land. Ihre Amts- oder ihre Stellenbeschreibung beinhaltet die auch irgendwie, hat Verständnis oder Kenntnisse in fränkischer Volksmusik als Heimatpflegerin? Steht sowas drin?
Steht nicht drin, aber wäre nicht schlecht, wenn er mal ein bisschen Sinn dafür hat. Mhm. Bei mir war es ganz gut. Wir haben eine Forschungsstelle für fränkische Volksmusik, die von den drei fränkischen Bezirken getragen wird, wo ja wirklich Volksmusik erforscht wird und die sich genau auskennen. Insofern brauche ich nicht im Detail alles zu wissen. Aber es ist immer sehr interessant, dort in der Volksmusik zu sein, auch zu hören, wie sich Volksmusik entwickelt, was es für Strömungen gibt. Das ist schon sehr interessant, gehört eben auch zur Heimat dazu.
Und Sie selber sind zumindest in der Lage, in die Tasten zu greifen.
Ja, ich spiele Klavier und Gitarre, Klavier besser, und das werde ich jetzt im Ruhestand auch wieder verbessern. Früher konnte ich eigentlich ganz gut spielen, aber so im Berufsleben ist das ein bisschen abgeflaut.
Und waren Sie mal Teil einer Band oder einer Gruppe oder spielen Sie solo?
Nee, früher schon so in der Schulzeit in Gruppen gespielt, aber sonst solo.
Lassen Sie uns vielleicht kurz bei der Volksmusikerforschung bleiben. Diese Einrichtung des Bezirks befindet sich in Uffenheim. Was genau wird da erforscht oder ist nicht schon alles ausgeforscht eigentlich? Ich meine, die Notenblätter sind ja begrenzt. Oder findet man ab und zu noch auf dem Dachboden etwas, was dann erforscht und eingeordnet werden muss?
Es gibt eigentlich viel zu viel zu erforschen. Es gibt viele Nachlässe, die wir da bekommen. Manche kann man gar nicht annehmen. Es wird erforscht, welche Musikinstrumente das waren, wie es gespielt wurde, wo es gespielt wurde, welche Band oder welche Gruppe und alles Mögliche zu der Ausführung. Und dann gibt es eine Notenbank, wo die aufgenommen werden, die Volksmusikstücke. Also da gibt es einiges zu erforschen. Es ist auch ein Schwerpunkt bei der Forschungsstelle, wie Volksmusik instrumentalisiert wurde, auch im Dritten Reich. Und ob das dann noch Volksmusik ist oder eben nicht, also solche Sachen. Auch die Frage, ist Volksmusik, wie ist die zu spielen? Das ist ja eine Musik, die von unten kommt. Die entwickelt sich, also da heißt es nicht so und so muss die gespielt werden, sondern deswegen spricht man da bei der Forschungsstelle auch gern von Gebrauchsmusik. Und die kann auch alle Einflüsse aufnehmen, Jazz, Pop und so weiter. Das finde ich eigentlich einen sehr interessanten Ansatz. Und Volksmusik ist ja sehr partizipativ, also demokratisch, weil sie sich verändern kann. Und solche Sachen macht die Frau Dr. Christ, die ja auch oft mal hier moderiert.
Heidi Christ, genau, Fränkisch vor sieben, eine bekannte Stimme bei uns auch im Studio.
Die leitet ja die Forschungsstelle und hat da diese Schwerpunkte. Und es ist immer schön zu kommen, zu sehen, was neu ist oder Liederbücher, die gemacht werden mit fränkischer Volksmusik. Und dann wird auch gesagt, wer was komponiert hat, dass zum Beispiel der bayerische Defiliermarsch von einem Mittelfranken aus Neustadt-Aisch komponiert wurde.
Tatsächlich.
Solche Sachen, ja.
Da wird für manche ein Weltbild zusammenbrechen.
Es muss manchmal sein.
Okay, also diese Melodie ist bekannt, vieles ist unbekannt. Das heißt, wenn man sich heute umschaut und sagt, wir brauchen was Neues als Volksmusikgruppe oder als Solist im Repertoire, kann man sich auch an diese Forschungsstelle wenden und sagen, gebt mir Notenmaterial oder öffnet mir eine Datenbank. Ich brauche neue Melodien, die vielleicht auch alt sind, aber neu interpretiert werden könnten durch mich?
Ja, also es gibt eine Datenbank, die kann man auch schon nutzen. Und ansonsten wenden sich viele an die Forschungsstelle und da sind alle sehr nett und hilfsbereit und können weiterhelfen.
Und selbst hier zeigt sich in der Praxis ja auch das, was wir mit dem Heimatbegriff vorhin zumindest gestreift haben. Das eine ist das Bewahren, das Vertraute irgendwie pflegen. Das andere ist das Weiterentwickeln, das Neuinterpretieren ist bei der Musik auch so. Wir haben ja hier auch auf BR Heimat unsere Stunden, wo wir Traditionelles und Neues miteinander mischen oder verschiedene Musikrichtungen, die man gar nicht als solche vielleicht für kombinierbar hält, dann doch durch manche, die es tun und ausprobieren, dann Tradimix nennt sich das, also Traditionsmischung quasi. Da würden Sie auch sagen, das eine ist altes Bewahren, dass es nicht verloren geht, insbesondere Notenmaterial oder irgendwelche Volksweisen, die man gerne bewahren möchte, aber dass man die vielleicht auf ungewöhnlichen Instrumenten spielt oder in einem doppelten Tempo als vorgesehen ursprünglich, damit hätten Sie auch kein Problem.
Nein, das ist alles erlaubt. Und Musik kann man machen. Da gibt es bloß die Frage, ist es gute Musik oder schlechte Musik? Alles andere ist uninteressant. Macht man ja auch mit klassischer Musik, die ja sich eigentlich nicht entwickelt, sondern so original gespielt werden sollte. Aber das gibt es ja auch, dass die anders gespielt wird mit anders Instrumenten oder poppiger. Und das ist ja das Interessante an Musik, dass sie lebt.
Und das betrifft nicht nur die Volksmusik, die klassische handgemachte Volksmusik, sondern auch die Popmusik. Das ist auch ein Bereich, wo sich der Bezirk, in dem Fall der Bezirk Mittelfranken, engagiert und auch in beratender Funktion tätig ist.
Ja, die Popularmusikberatung wurde eingerichtet bei uns 2015, ja. Mhm. Und da ging es darum, der Bezirk möchte sich um alle möglichen Kulturbereiche kümmern. Jetzt nicht nur um diese traditionellen Sachen, die man mit Heimat verbindet, wie Volksmusik, Tracht, sondern auch eben mit Popmusik, weil das ja auch junge Leute interessiert. Und die Popularmusikberatung berät dann im Hinblick, was es zum Beispiel GEMA, Künstlersozialkasse, diese ganzen bürokratischen Sachen, die ja immer schwieriger und schlimmer werden. Und wenn dann eine junge Band ist, die da überhaupt nicht weiß, wie es geht oder wie man zu einem Label kommt, kann die sich an unseren Popularmusikberater wenden und wird dort beraten. Außerdem werden da Veranstaltungen gemacht mit jungen Bands, auch in der Region. Also es klumpt sich ja alles so in dem Ballungsraum Nürnberg-Fürth-Erlangen. Aber uns ist wichtig, dass das eben auch in der ländlichen Region passiert. Ist ja auch eine Frage, dass man dort Strukturen schafft, die auch die Leute dort hält. Es können ja nicht alle in den Ballungsraum kommen und das Land verwaist. Also da braucht man eine Strukturpolitik. Das ist ja auch nachhaltiger wegen Klimaveränderungen, dass man die Ballungsräume nicht immer weiter vergrößert und zubetoniert. Aber das ist jetzt
ein weites Feld.
Ein weites Feld.
Aber letztendlich, wenn Sie bei den jungen Musikanten sind und sagt, da ist jetzt jemand in Westmittelfranken oder im Fränkischen Seenland, der will da Musik machen, was wäre dann der Ansatz zu sagen, diese Struktur, die er vielleicht bräuchte, um nicht nach Nürnberg ziehen zu müssen oder in Nürnberg proben zu müssen mit seinen Mitspielern, was kann der Bezirk da zum Beispiel tun auf dem flachen Land?
Also wir unterstützen solche Bands, auch gerade durch unsere Popularmusikberatung, die berät, wo sie auch proben können, die auch Gemeinden berät, was sie mit ihren jungen Bands machen kann, dass die dort auch Auftrittsmöglichkeiten haben und nicht immer krampfhaft suchen müssen, wo kann man das machen oder Nürnberg und so weiter, sondern dass sie auch gesehen werden, wenn sie auftreten in der Region. Wir haben da auch gerade in der Mache ein Popmobil, das also ein...
Ist nichts Unanständiges.
Nein, also das haben schon manche gesagt. Ja. Wahrscheinlich wird es dann Pop-Up-Mobil heißen oder so ähnlich. Weil wir sprechen immer vom Popmobil und wundern uns, dass Leute anfangen zu lachen.
Ja, genau.
Aber da soll die Popberatung mit rumfahren. Und bei irgendwelchen Märkten oder wenn große Festivals sind, da vorstehen und jungen Bands die Möglichkeit geben, dort aufzutreten. Da ist so eine Bühne eingebaut und Technik und das auch zu digitalisieren. Also man muss jungen Leuten die Möglichkeit geben, auch vor Ort etwas zu machen, Kultur zu machen, Musik zu machen und nicht, dass alles eben in dem Ballungsraum passiert.
Also das ist die andere Idee, anders gedeutet, es gab ja früher oder jetzt auch zum Teil wieder die Bibliotheksbusse, die quasi die Bücher zu den Menschen gebracht haben. Hier ist es anders, hier kommt das Mobil quasi und animiert aber vor Ort, dass jemand kulturell aktiv wird sozusagen. Das ist jetzt zum Beispiel diese Popularmusikberatung in Ihrer Amtszeit hier entstanden, weil Sie da einen besonderen Schwerpunkt drauf gelegt haben oder sind andere Bezirke in Bayern zu der Zeit auch dazu übergegangen oder hatten die das schon früher oder gibt es welche, die haben das gar nicht? Gibt es da Unterschiede?
Inzwischen haben alle Bezirke das. Also wir waren da nicht die Ersten. Ausnahmsweise mal war Mittelfranken nicht der erste Bezirk. Nein, haben sich auch alle bayerischen Bezirke zusammengetan und geschaut, dass man das irgendwie doch forciert. Bei manchen ist es ehrenamtlich, Teilzeit. Wir haben jetzt zwei Kräfte in der Popularmusikberatung, weil wir gesehen haben, dass das so erfolgreich ist, dass wir da auch an junge Leute herankommen, dass wir das sogar aufgestockt haben.
Und Popularmusik ist alles, was nicht Volksmusik ist? Oder ist Popularmusik einfach, wie Sie vorhin gesagt haben, gute Musik?
Das gute Musik ist halt Pop-Rock, aber es gibt da ja auch so Crossover mit Volksmusik. Aber es werden auch Volksmusikgruppen beraten vom Popularmusikberater.
Sie hören Habe die Ehre, unseren Ratsch am Vormittag, heute mit der ehemaligen Bezirksheimatpflegerin von Mittelfranken, mit Dr. Andrea Kluxen, die auch in die Tasten hauen kann, wie wir gehört haben. Die Musikantin ist, zwei Musikinstrumente beherrscht und auch das Tanzbein ab und zu schwingt, beispielsweise zu einer solchen Polka oder zu einem Zwiefachen gerade. Der ist ja nicht einfach zu tanzen.
Zu sowas eigentlich nicht. Ich bin dann mehr entweder Standard oder so richtig Rock'n'Roll tanzen.
Also eher was für die Popularmusikberatung dann, dass man den richtigen Rock'n'Roll dann dazu raussucht. Fränkischer Rock'n'Roll ist quasi unsere Volksmusik hier bei uns auf BR Heimat. Ja, haben Sie sich schon daran gewöhnt, nicht nur die scheidende, sondern schlicht die ehemalige Bezirksheimatpflegerin zu sein? Sie haben ja auch großes Expertenwissen, vermutlich um diese Jahreszeit oder spätestens zu Ostern. Haben ja auch wir Medienschaffenden immer öfter bei Ihnen angerufen, wollten wissen, ob Sie uns den einen oder anderen Osterbrauch erklären können oder wo die Osterbrunnen herkommen und ähnliches mehr. Vermisst man das, dass man da vielleicht nicht mehr so oft gefragt wird?
Bisher vermisse ich es nicht. Ich meine, manchmal kommen auch noch Fragen so an mich, die Leute, die mich kennen. Mhm. Aber bis jetzt noch nicht.
Hat man sich da selber auch den Horizont in einer so langen Amtszeit geweitet und viele Dinge gelernt, die man als normale Kunsthistorikerin oder jemand, der irgendwo im Archiv arbeitet oder in einem Museum gar nicht gehabt hätte, diese Breite an Wissen?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja gelernte Kunsthistorikerin und Historikerin. Und manches war mir nicht fremd, weil wenn man hier aufwächst, kennt man das alles, aber in der Tiefe kannte ich es nicht. Was jetzt gerade auch Bräuche anbetrifft oder Volksmusik oder auch Trachten, das sind so Sachen, die sich erst in meiner Amtszeit dann entwickelt haben. Man muss halt als Bezirksheimatpfleger Interesse für sowas haben und neugierig sein und neugierig bleiben, sonst ist man zu sehr eingeschränkt in der ganzen Angelegenheit.
Und nach über 20 Jahren gehen Sie jetzt in durchaus bewegten Zeiten, die auch herausfordernd sind für die ganze Gesellschaft letztendlich. Bedauern Sie das oder sind Sie ganz froh, jetzt nicht in den Schuhen Ihrer Nachfolgerin zu stecken?
Sagen wir mal beides. Eigentlich denke ich, solche Umbruchphasen und Krisenzeiten für die Kultur sind auch spannend. Da kann man was bewegen, aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, weil man weiß nicht so recht, wo es hingeht. Man kann das zwar analysieren, es ist ja schon vor Corona, hat man gemerkt, dass sich was ändert, auch im Konsumverhalten von Kulturpublikum. Auch jetzt die Frage, wie etwas gesehen wird, wenn Krisenzeiten sind, auf einmal fällt Kultur nicht hinten runter, aber muss man anders erklären, auch dass man das gerade in Krisenzeiten braucht. Also das sind Zeiten, die bieten Chancen, aber natürlich auch Gefahren. Und damit zu machen, fände ich schon interessant. Aber andererseits bin ich auch froh, dass man da nicht in der Verantwortung steht, dann was falsch zu machen. Mhm. Also das ist etwas, was man dann im Alter vielleicht nicht noch braucht. Ja. Aber ich hoffe ja, dass ich auf ehrenamtlicher Basis, in Vereinsarbeit bei solchen Sachen noch ein bisschen mitreden, mitagieren kann. Weil solange man gesund ist, möchte man ja doch noch ein bisschen auch sein Wissen weiter verbreiten und mithelfen.
Gerade die Corona-Pandemie hat ja dafür gesorgt, dass vieles von schlagartig von heute auf morgen nicht mehr möglich war, dass Kulturveranstaltungen nicht stattgefunden haben über lange Zeit, dass Menschen letztendlich auch ihre Heimat so nicht leben konnten wie gewohnt oder wie sie es vielleicht ihr ganzes Leben lang gewohnt waren. Und wo dann die Diskussion aufgebrochen ist, ja, ist denn Kultur tatsächlich systemrelevant? Also braucht sie eine besondere Unterstützung dann in solchen schweren Zeiten? Oder ist sie genau das, was Sie gerade gesagt haben? Gerade da fällt sie halt hinunter, ist halt nicht mehr möglich. Es gibt keine Überbrückungsgelder, das lassen wir einfach sterben, geht leider nicht anders. Haben Sie da in der Pandemiezeit gemerkt oder gespürt, dass man dem gerecht wird, dass Kultur eigentlich mehr ist als einfach nur so ein buntes, nettes Anhängsel von unser aller Leben?
Ja, also dass Kultur systemrelevant ist, sollte man eigentlich wissen. In der Corona-Zeit gab es da die Gefahren, aber es wurde wirklich viel getan. Manche sind da leider aber durchs Raster gefallen und manchmal war zu viel Bürokratie, auch wenn es niedrigschwellig alles war, auch die Hilfen, war dann doch zu viel Bürokratie. Also es war eine schwere Zeit, gerade für die freien Künstler.
Wo haben wir da am meisten Federn lassen müssen? Haben Sie da Beispiele im Kopf oder Dinge, wo Sie sagen, also da ist einiges auf der Strecke geblieben, ganz konkret hier bei uns in Mittelfranken zum Beispiel?
Also im Nachhinein merkt man, dass das Publikum nicht mehr so kommt. Also bei manchen geht es jetzt wieder aufwärts. Und da haben doch kleinere Bereiche federn lassen müssen oder mussten dicht machen oder haben dann Notrufe gestartet. Da weiß man jetzt noch nicht, wie es weitergeht, aber ob das jetzt zum Beispiel das Gostner Hoftheater ist oder Winsbacher Knabenchor. Wir haben dann Einrichtungen, die sich gar nicht mehr selbst halten können. Und da muss man schauen, dass man die Sachen, die Zukunft haben, stützen. Also ich bin jetzt nicht so blauäugig, dass ich sage, es wird alles so bleiben, wie es war. Das wird nicht sein. Und man muss aber schauen, dass was Zukunftsträchtiges doch bestehen bleibt. Da muss man auch die Kulturschaffenden fordern, dass die sich auch Gedanken machen über neue Konzepte, weil es nicht so weitergeht wie bisher. Wir haben ein anderes Publikumsverhalten. Wir haben Krisenzeiten, wo man sich anders erklären muss. Aber ich denke, dafür sind auch Kulturreferenten, Bezirksheimatpfleger da, das dann zu erklären, warum man das braucht, warum das systemrelevant ist und dass man nicht einfach sagen kann, nee, das brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen keine Denkmalpflege, wir brauchen keine Heimatmuseen, wir brauchen keine bildenden Künstler. Nämlich wenn es mal weg ist, ist es weg und dann ist das Geheule groß. Und ich glaube, das ist die Verantwortung von uns Kulturschaffenden, von den Kulturreferenten, von Bezirksheimatpflegern, auch von Heimatpflegern, das immer wieder deutlich zu machen, auch anzumahnen. Und es ist ein leichter Weg zu sagen, gut, jetzt sparen wir da was ein, wir brauchen das Geld hier. Das ist halt schnell gemacht, aber der Schaden, der da entsteht, der ist halt dauerhaft da.
Dieser Heimatbegriff, wir haben ja schon drüber gesprochen, wird in der öffentlichen Diskussion ja zumindest viel strapaziert. Und das wäre jetzt der provokante Gedanke zu sagen, ja, es hat sich auch digital einiges verändert. Das heißt, hat Heimat in Zeiten von Globalisierung, von Facebook und von Twitter überhaupt noch eine Bedeutung, wenn vieles, was gerade bei jungen Leuten wichtig ist, sich quasi in so einem virtuellen, nicht wirklich existierenden Raum abspielt, wie dem Internet oder auf Social Media?
Wir hatten mal eine Tagung vom Bezirk Mittelfranken zusammen mit dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege über digitale Heimat, weil wir auch gesagt haben, Heimat kann auch was anders sein für Jugendliche, dass eben das Netz die Heimat ist, dass es dort Gruppen gibt. Mhm. Aber das, wenn man dann etwas genauer hinschaut, diese Jugendlichen haben eben nicht nur das Netz als Heimat, sondern die leben ja auch in der realen Welt, da gibt es auch eine Heimat. Und die muss auch gestaltet werden und für sie lebenswert sein. Also man muss beides berücksichtigen und gerade auch die Heimatpflege muss da neue Wege gehen, auch diese digitale Heimat bespielen. Durch Corona ist da auch einiges passiert, dass Heimatpfleger auch im Netz zu finden sind, nicht nur Vorträge halten, sondern kleine Filmchen machen.
Es wurde sogar Musikunterricht über Online-Plattformen erteilt in dieser Zeit.
Ja, also das bleibt ja auch, das ist auch ganz gut. Ich höre mir manchmal auch irgendeinen Vortrag an, digital, weil ich denke, naja, jetzt fährst du nicht dahin, sondern hörst das da. Also man gewöhnt sich daran, das ist auch eine Erweiterung des Spektrums. Aber das ist es nicht alleine, wenn ich nicht in der Realität bin, in der realen Welt auch lebe und kommuniziere, dann ist das auch kein heimatliches Gefühl.
Und man kann letztlich auch wenig Leute neu kennenlernen durch diese Internetblasen, die vielfach abgeschlossen sind, wo man unter sich bleibt sozusagen. Also man kann sich gerade als junger Mensch ja im Internet ja auch verlieren in diesem virtuellen Raum. Und gleichzeitig hat man das Problem, man weiß ja auch nie wirklich, ist das jetzt echt oder ist das nur fake? Und so, das habe ich ja im normalen Leben in der Regel nicht. Da habe ich es vor mir, habe ein Gefühl dafür. Aber hier lauern ja auch gewisse Gefahren.
Ja, aber ich glaube, Jugendliche haben da schon einen Sinn dafür. Ich denke jetzt bloß an unseren Medienfachberater, der Klaus Lutz, der da wirklich top ist. Der macht ja auch mal die Filmfestivals. Und bei dem ist bei jedem Kinder- und Jugendfilmfestival sind Filmbeiträge zur Heimat drinnen. Was wir auch dann bei unserem Heimatfilmfestival in Nürnberg dann zeigen. Da hat er immer so einen Slot und da werden diese Filme gezeigt. Und da merkt man, das ist ein Thema für Kinder und Jugendliche und nicht nur die Heimat im digitalen Raum, sondern auch die Heimat vor Ort.
Auch wenn die Filme, die Jugendliche machen, immer kürzer werden. Ich kann mich an meine eigene Jugend erinnern. In den 80ern, da waren unsere Videofilme, die wir so gedreht haben, im schulischen Bereich meistens immer noch so eine Stunde lang. Haben uns da eher an den Spielfilmen im Kino orientiert. Die heutige Jugend orientiert sich eher wahrscheinlich an 20-sekündigen TikTok-Videos.
Ja, die werden kürzer, aber auch die Aufmerksamkeitsspanne wird kürzer. Aber auch bei nicht nur Jugendlichen, sondern bei Älteren. Also die wollen dann nicht mehr das lange sehen oder hören, sondern ein bisschen was Eventmäßiges dazu haben. Also das ist auch eine Änderung, dass die Aufmerksamkeitsspanne doch sehr verkürzt ist. Da muss man drauf eingehen. Natürlich brauche ich auch noch langes. Ich kann jetzt in Wagner-Oper nicht, also ich kann man wahrscheinlich irgendwie verkürzen, aber wird man nicht machen. Aber es braucht Formate, wo die Leute auch mehr, wo mehr Leute kommen.
Und wie schön, dass wir diese Aufmerksamkeitsspanne hier nicht beachten müssen, sondern zumindest die Möglichkeit haben, über längere Phasen, in dem Fall 2 Stunden, miteinander zu reden. Aber wir tragen schon auch dem Bedürfnis Rechnung, dass wir auf BR Heimat sind, dass hier gerne Volksmusik gehört und auch gesendet wird. Andrea Kluxen ist zu Gast, die frisch in den Ruhestand sich verabschiedete Kulturreferentin und Bezirksheimatpflegerin von Mittelfranken. Geboren ist sie tatsächlich überhaupt nicht in Franken und gleichzeitig schon 1958 in Essen, im heutigen NRW, geboren. Hat sie ihre frühe Kindheit im Bergischen Land verbracht und ist damit, wer hätte das gedacht, bei einem solchen Geburtsort wie Essen, eine echte Urfränkin. Und wir, Ober-, Mittel- und Unterfranken, die wir vielleicht vor wenigen Minuten noch gedacht haben, die echten und wahren und einzigen Franken zu sein, ich hoffe, sie jetzt nicht in eine Identitätskrise zu stürzen. Wir müssen uns damit begnügen, nur die späteren Franken zu sein. Wie das alles mit den Fremd- und Frühfranken funktioniert und dass wir durchaus als Franken auch ein Raum für Durchreisende waren, für Migranten, darüber wollen wir auch reden. In der 2. Stunde habe ich die Ehre hier auf BR Heimat mit Dr. Andrea Kluxen.
BR Heimat, habe die Ehre.
Und die Ehre hat weiterhin Tom Viehweg im Studio Nürnberg. Heute zu Gast ist die bisherige Bezirksheimatpflegerin von Mittelfranken, Dr. Andrea Kluxen, frisch in den Ruhestand verabschiedet. Schön, dass sie sich Zeit genommen hat, mit uns zurückzublicken und auch ein bisschen vorauszuschauen. Wir sprechen heute über Kultur, vor allem im ländlichen Raum, warum der absolut systemrelevant ist. Das haben wir schon ganz kurz gestreift, wie sich der Begriff Heimat im Laufe der Zeit verändert hat und warum in Sachen Kulturförderung und Geschichte kein Weg an einer Bezirksheimatpflegerin vorbeigeht. Darüber wollen wir noch sprechen in dieser Stunde. Sie hören, habe die Ehre, den Ratsch am Freitagvormittag. Heute geht es bei uns um Heimat und um Heimatpflege. Dr. Andrea Kluxen ist zu Gast, die bisherige Bezirksheimatpflegerin von Mittelfranken. Und geboren ist sie, zumindest augenscheinlich, überhaupt nicht in Franken, sondern 1958 in Essen. Und trotzdem kann man sagen, Frau Dr. Kluxen, Sie sind trotzdem eine Fremdfränkin oder eine Früh- oder Urfränkin, obwohl Sie mitten in NRW da zur Welt gekommen sind.
Ich sage immer Urfränkin, weil die Franken kamen bei der Völkerwanderung vom Rhein hier nach Franken, besiedelten Franken. Insofern gibt es da schon eine Beziehung. Und witzig ist auch, dass die Linguisten bei der Sprache der Kölner von Mittelfränkisch sprechen.
Tatsächlich.
Ja, das glaubt immer keiner, aber doch. Wir sprechen hier Ostfränkisch.
Das Rheinländische überlagert das inzwischen so ein bisschen, allein vom Klangbild sozusagen.
Nee, das Rheinische ist das Mittelfränkische. Okay. Wir sprechen Ostfränkisch. Also das ist ja alles irgendwie vermischt und das Fränkische ist über halb Deutschland verteilt. Und das Mittelfränkische ist eben das Rheinische.
Das heißt, das waren die Rheinfranken, nannte man die dann, oder diesen Volksstamm?
Ja.
Dieser Name Franken wurde ja schon sehr früh verwendet und erwähnt. Und trotzdem, wenn man sich so Vorzeigebauten in Franken anschaut, sind die so gar nicht fränkisch. Ich glaube, auch das gilt auch für die Nürnberger Kaiserburg, die ursprünglich ja eigentlich keine fränkische Burg in dem Sinne ist. Oder wenn man den Begriff zugrunde legt, was ist eigentlich fränkisch, ist es Nürnberg eigentlich weniger, oder?
Nürnberg gehört zu Franken. Fränkisch ist halt. Man kann jetzt nicht sagen, das ist eine fränkische Burg, das ist keine fränkische Burg. Hm.
Irgendwann ist sie fränkisch geworden.
Aber ja, nee, ich meine, das eine sind dann staufische Burgen, saalische Burgen, aber wenn die in Franken stehen, sind sie irgendwie schon fränkische Burgen.
Ja. Genauso in dem Ort, wo ich lange gelebt habe, in Lauf an der Pegnitz, gibt es ja auch eine schöne Kaiserburg. Die Wenzelburg oder das Wenzelschloss, das ja quasi auch auf den Ruinen staufischer Prägung entstanden ist, aber letztendlich dann eine Zeit lang interessanterweise eine böhmische Königsburg war durch Karl IV., der ja quasi sowohl Kaiser des Reiches war als auch böhmischer König. Und wenn man da heute vorbeispaziert, mitten in Mittelfranken, sieht man ein kleines Schlösschen draußen versehen mit dem böhmischen Wappen und der heilige Wenzel prangt da an der Fassade. Man sagt als Franke, ja, ich kenne zwar den Kilian ganz gut, das ist unser nationaler fränkischer Heiliger, aber mit dem Watzlaw kann ich wenig anfangen. Und dann beschäftigt man sich erst damit mit einer Periode, wo eine solche Burg tatsächlich überhaupt nicht fränkisch war, obwohl sie vor den Toren von Nürnberg erbaut wurde. Ganz interessant.
Ja, Franken ist ja auch ein Durchzugsland. Da waren viele da und die Kaiser waren ohnehin immer da. Deswegen ist auch so dieser Begriff der kulturellen Aneignung ein Fehlbegriff meiner Ansicht nach. Nämlich Kultur lebt von der Aneignung. Es gibt keine reine Kultur, sondern die ändert sich immer durch Einflüsse. Und gerade in Franken, da waren so viele da, da war Migration, gibt es ja seit dem Frühmittelalter so viele Einflüsse, die das Fränkische ausmachen, dass man jetzt nicht sagen kann, so, oh, komisch, jetzt ist da was Böhmisches, jetzt ist da was Französisches und so weiter.
Das oder auch Katholisches und Evangelisches, ja, also was das ganz schlimm ist in Franken.
Das gehört zu unserer Kultur, das ist unsere Kultur. Und wenn ich da alles ausmerzen will, was kulturelle Aneignung ist, bleibt nicht viel übrig.
Und gleichzeitig sind wir auch noch Bayern alle gemeinsam. Also allein durch die Staatsform und früher durchs Königreich natürlich, wobei sich die Franken da immer ein bisschen zwangseingemeindet gefühlt haben tatsächlich. Dafür gibt es auch Gründe. Aber inzwischen sind die Franken schon vorzeigefähige, treue bayerische Untertanen, oder?
Ja, ich denke schon. Das ist vielleicht bei manchen noch so, die Separatisten sind. Aber eigentlich fühlen wir uns Franken in Bayern ganz gut aufgehoben. Es ist ja auch eigentlich, sollte die Tendenz zum immer kleineren Bundesland vorbei sein. Im Gegenteil, das ist ja bloß, wäre eine zusätzliche Bürokratie. Und wir leben hier ja auch ganz gut von dem, was in Oberbayern erwirtschaftet wird.
Sie sind in Essen geboren, habe ich gesagt, also im Rheinland. Dann sind Sie nach Erlangen gezogen mit Ihren Eltern, sind dort aufgewachsen, zur Schule gegangen. Jetzt wohnen Sie in Nürnberg, waren lange Zeit in Ansbach in Westmittelfranken beruflich als Dienstsitz tätig. Haben Sie dann auch mehrere Heimaten? Ist das ein Ort für Sie oder mehr Menschen, die Sie umgeben oder?
Also es ist, sind natürlich Menschen, Familie, Freunde als Ort. Das sage ich immer, meine Heimat ist eigentlich Erlangen, obwohl ich jetzt schon länger in Nürnberg lebe. Auch ich war auch in München und in Wien. Aber da, wo ich aufgewachsen bin, ist meine Heimat. Also es ist, ich habe so ein bisschen was nostalgische Gefühle zum Rheinland, aber eher durch die Erzählung meiner Eltern oder durch die Verwandten, die da noch leben. Aber ich fühle mich als Mittelfranke und Heimat ist Erlangen bzw. Mittelfranken.
Und gerade Erlangen hat ja auch eine migrantische Geschichte in sich sozusagen, allein schon durch die Markgrafen, die Beziehung nach Preußen, durch die Hugenotten und ähnliches mehr. Also da geht auch einiges rein und raus in der Geschichte.
Ja, und sie sind jetzt halt viel durch Universität und Siemens. Man sagt immer, Erlangen ist die unfränkischste Stadt, die es gibt.
Also rein, wenn man Mundart damit meint, die dort gesprochen wird, die ist ähnlich wie auf, wo ist das noch? So in Berlin inzwischen auch, wo die Berliner in der Unterzahl sind, so gefühlt, weil ganz viele Baden-Württemberger und Bayern dort leben und das auch sich lautstark raushängen lassen, dass sie von woanders herkommen. Also in Erlangen spricht nur noch die Minderheit erlangerisch, oder?
Ja, zwar schon, als wir 1963 sind wir nach Erlangen gekommen, da war das schon so, dass es viel mehr Zugereiste gab als Einheimische.
Und Sie waren damals Baumkletterin oder mehr so, die daheim Bücher gelesen hat, schon historische Romane als Kind?
Als Kind Baumkletterin.
Schon.
Ja.
Räuber und Gendarm und draußen sein, das
Ja,
war
das
so
war
Ihres?
damals noch üblich, da ging man halt raus, da waren alle Kinder auf der Straße und spielten, bis man dann reinbeordert wurde zum Abendessen.
Sie sind aufgewachsen in einem Haushalt, der schon auch Vater und Mutter beinhaltet hat, die sich interessiert haben für Kultur, für Politik, für Geschichte. Oder wo kommt bei Ihnen als Kind das erste Mal das Interesse für dieses
Mein Vater war
Bereich?
Historiker, insofern ist das sicher prägend, wobei meine Schwester Naturwissenschaftlerin wurde. Das war meine Mutter und mein
Ach so,
Bruder.
jeder hat sich nach dem einen
Ja,
Elternteil
wobei mein
orientiert.
Bruder da etwas anders ist. Der war erst bei der Bundeswehr, dann bei Siemens.
Aha.
Aber das wurde jetzt auch nicht vorgegeben. Er hat sich für irgendwas interessiert und irgendwann hat es Klick gemacht. Ich habe erst noch lange überlegt, ob ich bildende Künstlerin werde, an die Akademie gehe. Aber dann dachte ich, nee, also irgendwie, ich glaube nicht, dass die Welt auf mich als Künstler gewartet hat.
Bildend im Sinne von
Malerei,
zeichnend oder
Malerei,
Malerei.
ja.
Machen Sie das zumindest in der Freizeit noch oder ist das komplett verloren gegangen?
Nee, das habe ich eingestellt, weil ich dachte, nee, also so gut bin ich dann nicht.
Wobei interessanterweise beruflich hatten Sie dann mal mit der Akademie der bildenden Künste
Ja.
zeitweise zu tun.
Ja, da habe ich dann unterrichtet, Kunstgeschichte, Architektur und Designgeschichte. Und das war wirklich toll, da mit den jungen Künstlern umzugehen. Das hat mir viel gebracht. Aber ich bin dann in der Theorie geblieben als Kunsthistorikerin.
Aber aus Schulzeiten können Sie sich an ein Faszinosum Geschichte nicht erinnern, dass Sie da besonders empfänglich dafür waren oder sich damit historische Romane gelesen haben
Ja,
als
doch,
junges
ich
Mädchen.
ab 13, es fing an, wenn das jetzt, das führt vielleicht ein bisschen zu weit, habe ich den Roman Désirée gelesen. Und da war meine Vorliebe für die napoleonische Zeit und für Napoleon entstanden. Und so begann die Liebe dann zur Geschichte. Der Geschichtsunterricht an der Schule war ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Es war dann erst im Studium richtig interessant.
Ich habe als Jugendlicher der Adler der 9. Legion gelesen, wie so viele, und das hat mich dann dazu geführt, dass ich letztendlich an einem Gymnasium gelandet bin, wo es Latein als erste Fremdsprache gab, quasi, weil ich mir gedacht habe, da geht es vorwiegend eben um Legionäre und Römer und Helden. Leider ging es dann irgendwie eher um Grammatik und um Konjugieren und ähnliche Dinge, die ich dann nicht so gut konnte. Aber letztendlich sind ja diese Erfahrungen in der Schulzeit oft auch prägend. Man sagt, da gibt es Dinge, für die ist man empfänglich oder Dinge, die lehnt mal ab. Also Mathematiker hätte ich auch leider nie werden können.
Ach, da war ich nicht zum Schluss gar nicht schlecht.
Tatsächlich. Wobei Sie ja auch
Wie?
über Etats entscheiden müssen und da auch ein bisschen rechnen müssen immer, wer bekommt wie viel Geld. Also hat leicht mit Mathe zu tun.
Ja, ne, besonders, weil es die meisten Menschen sind weniger von meinem Doktortitel beeindruckt als davon, dass ich im Mathe-Abitur eine 1 geschrieben habe.
Tatsächlich.
Sehen
Okay,
Sie?
jetzt bin ich natürlich völlig desillusioniert. Zu Gast ist Andrea Kluxen. Ihre Schwerpunktthemen als Bezirksheimatpflegerin waren unter anderem die Denkmalpflege, die Kultur, die Museen, aber eben auch die jüdische Geschichte. Und so gesehen kann man sagen, Franken- und fränkische Geschichte ist auch zu großen Teilen eine jüdische tatsächlich.
Ja, also in Franken haben ja Juden seit dem Mittelalter bis 1933 durchgehend gelebt, im Unterschied zu den Flächenstaaten oder zu den Reichsstädten. Es lag an der Kleinteiligkeit Frankens, wie ähnlich auch in Schwaben, dass da die Vertreibung vielleicht von Dorf zu Dorf waren, aber im Wesentlichen blieben da diese Gemeinden bestehen. Und das ist eine sehr reiche Geschichte, gerade im ländlichen Bereich. Da fühlen sich die Bezirke auch verpflichtet, die zu betreiben, nämlich in den Ballungsräumen. Da können das Städte machen, Museen und so weiter, aber im ländlichen Bereich eben nicht. Darum haben sich die bayerischen Bezirke das auf die Fahnen geschrieben, die jüdische Geschichte und Kultur besonders zu unterstützen und zu pflegen. Und ich denke, das ist auch wichtig, das, was noch an Resten von jüdischer Geschichte übrig ist, dass man das sichtbar macht und auch klarstellt, was das war. Also Juden gehörten hierhin, das waren keine Fremden, sondern die gehörten zu Franken dazu. Deswegen vielleicht auch ein Hinweis auf die Klezmermusik. Klezmer ist Volksmusik der osteuropäischen Juden, die im 19. Jahrhundert herkamen. Die Juden, die hier sonst lebten, hörten eben die Volksmusik, die sie da vorgespielt haben.
Also das, was gar nicht so klangtechnisch irgendwie exotisch klingt, in Anführungsstrichen, ja, sondern zutiefst hier verwurzelt ist.
Ja, weil die lebten hier, sie haben halt andere Essensgewohnheiten gehabt, andere Religion, aber die Musik war halt die Volksmusik, die man hier hörte, die hörten Juden so auch. Das kann man übrigens auch bei unserer Forschungsstelle nachlesen, die auch geschaut haben, wo haben Juden was komponiert oder was geschrieben für Volksmusik. Also Klezmer ist zwar, erkennt man sofort, das ist jüdisch, aber es ist nicht unbedingt das traditionell jüdische aus Franken.
Und das, was Sie vorhin gesagt haben, dieses Sichtbarmachen, was eine Aufgabe des Bezirks ist, gerade im ländlichen Bereich an jüdischer Kultur, wo kann man das zum Beispiel in Mittelfranken sichtbar machen? Wo haben Sie das gemacht?
Also wir unterstützen alle Sachen, wenn zum Beispiel Gedenksteine gesetzt werden, wenn Museen installiert werden, wenn Vorträge und so weiter gemacht werden. Also überall, wo es noch Reste gibt von Architektur, gerade von Synagogen oder jüdischen Häusern, versuchen wir das mit den Kommunen zusammenzumachen. Also noch zur Corona-Zeit ist in Kolmberg etwa entstanden dieses Dokumentationszentrum Jüdisches Leben. Mhm. Da gibt es nicht mehr viel zu sehen. Die Synagoge war abgerissen. Es gibt einen Gedenkstein, aber es gibt Familiengeschichten, die werden da präsentiert. Da kommt zum Beispiel die Familie von Billy Joel her aus Kolmberg.
Die Familie Joel eigentlich.
Ja,
ne?
Aber, und die Familie von der Hamburgers, die in Nürnberg hier waren, sind daher. Das ist eine ganz kleine Dokumentationsstätte und ist da aufbereitet worden. Und das ist vielfach passiert. Es gibt vom Tourismusverband Franken eine wirklich tolle Broschüre zu jüdischem Leben in Franken. Da hat auch unser jüdisches Museum Franken mitgearbeitet, wo alle Orte aufgelistet sind, wo die Bräuche aufgelistet sind, ganz kompakt. Also da muss man mal auf die Homepage surfen und sich das bestellen, weil das ist wirklich ganz hervorragend geworden.
Sprich, man kann nicht nur auf der romantischen Straße Franken teilweise mit erkunden, sondern man kann auch auf den Spuren jüdischer Geschichte quasi reisen.
Ja, ja. Und verschiedene Museen, Heimatmuseen nehmen jetzt auch das Thema auf. Also die letzten 20, 30 Jahren ist es aufgekommen, dass man eben auch in den ländlichen Regionen dieses Erbe pflegt.
Und Sie haben auch ein Projekt initiiert, das nennt sich Franconia Judaica, also quasi der lateinische Begriff dafür, fränkisches, jüdisches Franken, so rum. Das ist eine Reihe von, ja, einerseits Publikationen auch zum Nachlesen, aber Sie bringen da auch Forschende zusammen.
Ja, also das sind, ist eine Tagungsreihe, Vernetzungsplattform, Publikationsreihe, die wir schon lange machen und da auch immer in verschiedene Orte gehen. Zum Beispiel waren wir mal in Rothenburg, wo ja auch wo ein starkes Judentum war im Mittelalter, dann erst später in der Neuzeit wieder zugelassen, wo man sich auch wirklich sehr gut um die Geschichte kümmert. Jetzt demnächst wird dort auch ein jüdisches Haus eröffnet, was Kulturerbe Bayern erworben hat mit einer Mikwe. Da hatten wir eine Tagung, war sehr interessant. Wir hatten in Kolmberg eine Tagung, wir auch in Nürnberg. Wir hatten aber auch eine Tagung zu Antisemitismus. Das haben wir mit der Uni Erlangen zusammen gemacht, weil das ist ja etwas, was leider nicht ausstirbt. Im Gegenteil, zurzeit hat das ja wieder Hochkonjunktur, was einen schon sehr frustriert. Und da wollten wir vom Bezirk auch gegen diesen Antisemitismus arbeiten, aber auch die jüdische Kultur nicht nur in unserem jüdischen Museum sichtbar machen, sondern auch mit den Menschen vor Ort vereinen, die da sehr rührig sind, ob das in Mönchsrot ist, in Feuchtwangen, in Dinkelsbühl, Gunzenhaus, also überall, Pappenheim. Also es gibt so ein richtiges Netzwerk und das wollten wir dann auch bei solchen Tagungen zusammenbringen. Inzwischen gibt es ja jetzt auch Netzwerk Jüdisches Franken, was wir mit dem Jüdischen Museum zusammen machen, wo dann Forscher zusammenkommen, aber auch Heimatpfleger. Und inzwischen gibt es dann auch das Netzwerk Jüdisches Bayern, was der Dr. Spähn als Antisemitismusbeauftragter initiiert hat. Und da sind wir eigentlich froh, wir waren die Vorreiter mit unserem Netzwerk Franken und das ist auf Bayern ausgedehnt worden. Und das ist eigentlich immer eine schöne Zusammenkunft und dann merkt man, das Interesse ist da. Aber man muss jetzt auch nicht nur über die Geschichte sprechen, sondern es gibt ja ein lebendiges Judentum bei uns. Und wenn man mit Juden heute spricht, die sich dann nicht trauen, mit Kippa oder Davidstern über den Plärrer in Nürnberg zu laufen, finde ich, ist das eine Schande für unser Land. Das darf eigentlich nicht sein.
Ist das ein Antisemitismus, wo Sie glauben, der war schon immer da, der wird jetzt vielleicht durch irgendwelche Dinge wie den Nahostkonflikt wieder befeuert? Oder ist es auch zum Teil importierter, kulturell importierter Antisemitismus, wo wir schauen müssen, was hat es auch mit Integration zu tun, mit anderen Werten, die Menschen mitbringen, die zu uns herkommen, die andere Erfahrungen haben, zum Beispiel mit dem Staat Israel und ähnlichem mehr, was ja nicht gleichzusetzen ist mit Judentum?
Nee, es ist beides. Es ist der Importierte, der natürlich immer stärker wird durch die Migration, aber auch der Festverwurzelte hier in der Bevölkerung. Und das ist eigentlich, irgendwie denkt man, das kann es ja nicht geben nach 45, dass noch sowas ist, aber es ist so. Und jetzt wird es auch offen auf die Straße getragen durch den Nahostkonflikt. Das ist schon frustrierend. Aber da haben die Bezirke weiterhin die Aufgabe, nehmen sie auch wahr, meine Kollegen in den anderen Bezirken machen das genauso, dass man hier versucht, gegenzusteuern, auch durch Aufklärung. Aber man muss auch immer klare Kante zeigen, weil manchmal hilft Aufklärung gar nichts. Da hilft dann bloß das Strafgesetzbuch und auch klare Kante und jemandem dann auch das sozusagen oder den Mund zu verbieten.
Das heißt, das ist Pflege von Heimat im Sinne von Verantwortung auch übernehmen für die Heimat.
Ja, weil zur Heimat gehört eben auch das jüdische Leben und man kann nicht jemandem verbieten, in dieser Heimat zu leben. Aber es ist schon in den jüdischen Communities die Stimmung jetzt anders als noch vor Jahren. Das macht mir schon Sorge, weil das sollte nicht wieder zu einem Exodus kommen. Gerade bei uns sollte das nicht sein.
Wobei auch viele Mitglieder der aktuellen jüdischen Gemeinden ja auch einen russlanddeutschen Hintergrund hat, also quasi aus Osteuropa gekommen sind, die wiederum jetzt durch den Ukraine-Konflikt auch wieder Konflikte in sich spüren und sagen, wo ist jetzt quasi meine kulturelle Heimat? Ist das Russland, die Sowjetunion? Ist es mein Judentum? Ich lebe aber in Deutschland in einer freiheitlich-demokratischen Verfasstheit und habe aber vielleicht Erfahrung mit einer Diktatur. Also da spielen ja ganz viele verschiedene Bausteine zusammen, die so einen Menschen dann ausmachen.
Ja, aber da haben auch die jüdischen Gemeinden viel Integrationsleistung gebracht, diese sogenannten Kontingentflüchtlinge zu integrieren. Und das gelingt eigentlich auch sehr gut, mal mehr, mal weniger. Ja, aber ich denke, diese Verantwortung haben die jüdischen Gemeinden für sich übernommen. Das ist ja anerkennenswert, dass hier jemand integriert. Aber natürlich gibt es die Konflikte, weil Menschen haben mehrere Heimaten. Und wenn ich die Heimat habe, Russland und jetzt Deutschland oder Ukraine und Deutschland und das bleibt halt und dann kommt es zu Konflikten, klar.
Also da sind die Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger einerseits Kulturvermittler, die in der Regionalkultur eine Rolle spielen, die aber auch ja, eine mahnende Funktion haben könnten.
Ja, wir müssen eigentlich immer mahnen, ob das jetzt bei Denkmälern sind oder bei Menschen oder bei Kultur. Das gehört dazu. Deswegen brauchen Bezirksheimatpflege auch ein sehr dickes Fell. Weil man hat nicht nur Freunde.
Das denke ich mir. Was waren die, jetzt können Sie vielleicht offener drüber reden als noch im Amt, was waren so die größten Hürden, die Sie in den Weg gelegt bekommen haben in Ihrer Amtszeit? Wo mussten Sie so richtig dicke Bretter bohren?
Also es Meistens ging es um Denkmäler. Am Anfang meiner Amtszeit ging es ums Jüdische Museum. Da gab es so Skandale und die Frage, wie macht man das? Das war schon heftig, gleich am Anfang. Aber sonst ging es um Denkmäler oder...
Also schlicht die Frage, reißt man was ab oder renoviert man es, erhält man es? Was gibt es da Beispiele, wo sich Dinge entzündet haben, ganz konkret?
Ja, es gibt zum Beispiel die Hupflein Erlangen. Dann gab es ganz verschiedene. Also vielfach wurde es dann abgerissen, konnte man nichts anders machen.
Warum ist es besser, im Bestand vielleicht auch immer zu renovieren und zu bauen, grundsätzlich, als jetzt jedem sein eigenes neu gebaute, alleinstehende Wohnhaus, was jetzt eh schwer zu finanzieren ist, in heutiger Zeit darzustellen? Würden Sie auch eher sagen, privat würden Sie eher in einem Altbau gerne wohnen?
Ja, eigentlich schon. Also einmal ist das Problem, dass ein Denkmal, wenn es saniert wird, kostet es mehr. Dafür sind ja dann auch die öffentlichen Hände da, dass sie den sogenannten denkmalpflegerischen Mehraufwand tragen, was sie nicht immer ganz machen. Also denkt der Denkmaleigentümer, es kostet nur Geld.
Ja.
Andererseits muss man sagen, wir Denkmalpfleger müssen jetzt auch in Krisensituationen anders argumentieren. Also ich kann nicht bloß sagen, nein, ich könnte eigentlich sagen, das ist halt wie ein begehbares Archiv, das ist eine Archivalie, die müssen wir für unsere Geschichte erhalten. Aber heutzutage muss man auch sagen, es ist auch nachhaltig. Wenn man bedenkt, dass Bauschutt am Müllaufkommen Deutschlands über 50% ausmacht, muss man sagen, dass man im Bestand bauen, ist es dann klimafreundlicher, ist es auch billiger, ist es auch regionaler. Insofern ist es etwas Nachhaltiges, Klimaschonendes, CO2-Sparendes, wenn man einen Altbau saniert und ihn nicht abreißt.
Und viele Einrichtungen des Bezirks, auch der Bezirksheimatpflege, waren ja quasi gleichbedeutend mit dem Erhalt von Gebäuden. Also wenn man sich die Museen auf der Burg Abenberg zum Beispiel anschaut oder wenn man sich das Kulturhaus des Bezirks Mittelfranken in Stein anschaut, das ist ja auch ein altes, denkmalgeschütztes Wohnstallhaus, also etwas ganz Traditionelles mit ganz viel Fachwerk, mit Kappengewölben, sogar Wandmalereien hat man gefunden. Und das ist jetzt eine Dienststelle quasi des Bezirks. Da ist, glaube ich, die Trachtenforschung unter anderem untergebracht, die Limes-Fachberatung und hat gleichzeitig dieses Gebäude letztendlich gerettet.
Ja, wir suchten für die Trachtenforschung eigentlich eine Unterkunft im Landkreis Fürth. Da hatten wir noch keine Einrichtung, sind dann nach Stein gegangen, weil wir dachten, das ist verkehrstechnisch ganz gut. Und der Bürgermeister Krömer hat uns dann dieses Haus angeboten, was schon lange leer stand, neben dem Bauhof, wollte keiner einziehen, ist laut, war runtergewohnt. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn sie es herrichten, nehmen wir es. Dann kommt dann nicht nur die Trachtenforschung, sondern die Popularmusikberatung und Bezirksheimatpflege kann dann noch ein Büro haben. Und so ist es dann passiert. Zwischendrin ist dann noch das Dach abgebrannt.
Das Haus hat eine tiefschwarze, verkohlte Treppe, die zwar sehenswert ist, aber die darauf hinweist, dass das fast verloren gegangen wäre, das ganze Haus.
Ja, und zwar durch die Sanierung, wie es oft passiert, ob Notre Dame oder jetzt in Kopenhagen, die Börse auch, die sind durch die Sanierung abgebrannt, weil dann irgendwas zu heiß wurde. In Stein war es die sogenannte Entwesung. Das heißt, da wird was thermisch werden, Holzwürmer und so weiter kaputt gemacht. Und dadurch ist das abgebrannt. Und da hatte man Glück, dass das Erdgeschoss noch standhielt und der schönste Raum mit der Malerei noch blieb, sodass es noch unter Denkmalschutz stand, sodass es da auch Förderungen gab. Und dann sind wir da eben eingezogen und fühlen uns in Stein sehr wohl. Und mit der Kommune Stein zu kooperieren, ist sehr gut. Aber wir haben nicht nur Burg Abenberg, die jüdischen Museen in Fürth, Schneitach und Schwabach sind auch in Denkmälern. Die Forschungsstelle für Volksmusik ist auch in Denkmälern.
Und bestimmt auch so sanierte und wiederhergestellte Denkmäler, dass sie einen Preis verdient hätten. Beispielsweise bei der Denkmalprämierung. Das ist ja auch eine Aufgabe, ich glaube schon aus den 70ern stammend, aber nach wie vor auch wichtig für die Zukunft.
Ja, auf jeden Fall, weil die Denkmalprämierung zeigt immer, was so in dem Jahr passiert ist, was vorbildhaft saniert wurde. Und das soll eigentlich den Besitzern zeigen, dass sie anerkannt werden. Also wir merken das immer, dass alle Denkmalbesitzer eine Denkmalprämierung haben wollen, obwohl damit nur eine Publikation verbunden ist. Ein Zuschuss zum Denkmal gibt es ohnehin. Aber die werden dann öffentlich wirksam gewürdigt und das freut doch viele. Selbst große Konzerne hängen sich dann die Urkunde publikumswirksam hin. Und außerdem soll das natürlich auch animieren, andere, dass sie sanieren ihre Denkmäler. Wir zeigen dann immer, wie es vorher ausschaute und was daraus geworden ist. Und dann sieht man, dass man tatsächlich was Tolles daraus machen kann.
Wohnen in einem Denkmal, das hat ja auch etwas, wenn man es dann saniert hat tatsächlich und selber bewohnt. Das ist ja eine ganz eigene Wohnform. Wie es mit Denkmälern aussieht, die tatsächlich dem Verfall anheim gefallen wären sozusagen, die man das preisgegeben hätte, die man aber dann retten konnte und jetzt neu museal ausstellt auf der einen Seite, aber auch mit Leben füllt. Darüber würde ich gerne mit Ihnen noch sprechen, nämlich über das Freilandmuseum in Bad Windsheim. Eine ganz wichtige Einrichtung des Bezirks und das kriegen wir bestimmt in dieser Stunde noch schnell unter. Kultur und Heimat lebt vom Wandel. Unser Thema heute, haben wir auch gerade drüber gesprochen mit Dr. Andrea Kluxen. Kultur und Heimat heißt auch Arbeit, heißt auch sich aktiv für etwas einsetzen, heißt die Menschen nicht nur ansprechen, sondern die Menschen sollten selbst aktiv werden und sein für ihre Heimat. Ja, was kann Bezirksheimatpflege heute leisten? Was kann beispielsweise auch Ihre Amtsnachfolgerin, Frau Dr. Annette Haberler-Pohl, leisten, um Menschen zu erreichen? Wir haben vorhin über sich verändernde Kommunikationskanäle gesprochen und ähnliches mehr. Wie kann man junge Menschen erreichen? Was hat sie für eine Aufgabe vor sich?
Ja, der Bezirksheimatpfleger an sich ist ja auch wesentlich ein Berater und Vermittler. Und ich glaube, das wird ein wichtiger Punkt sein. Das weiß die Frau Haberler-Pohl aber auch schon. Sie war ehrenamtliche Heimatpflegerin im Landkreis Roth. Und die Beratung jetzt von Vereinen, von Museen, von Institutionen, das ist ganz wichtig. Und gerade in ländlichen Regionen, wo man ja keine hauptamtlichen Kulturreferenten hat, ist es wichtig, dass die Leute dann auch wissen, dass sie sich an die Bezirksheimatpflege wenden können. Also das wird wahrscheinlich eine verstärkte Funktion sein, aber auch die Kommunikation an Entscheidungsträger, dass die wissen, warum wir das machen und warum das wichtig ist oder warum sich was ändern muss oder wo mehr Geld hinfließen sollte. Das entscheidet ja die Politik, der Bezirkstag bei uns. Den muss man überzeugen, dass das und das wichtig ist und das andere vielleicht nicht so wichtig.
Wichtig trotzdem und weil es auch ein Vorzeigeleuchtturm ist natürlich als Institution, ist in Bad Windsheim das Fränkische Freilandmuseum. Auch dafür wird Ihre Nachfolgerin entscheidend verantwortlich sein. Das ist ja letztendlich auch etwas, was Corona gut überstanden hat, in Anführungsstrichen, weil es natürlich als Freiluftmuseum nie das Problem hatte, dass Menschen in geschlossenen Räumen nah beieinander sein mussten. Das ist vielleicht nur vorgeblich sozusagen ein Vorteil in der Pandemie gewesen. Gleichzeitig natürlich ein hoher Finanzbedarf und drittens nicht nur eine Attraktion für Menschen, die sich wie ins Mittelalter zurückversetzen lassen können durch die Bauten, die es dort gibt, die authentisch sind, sondern das sind ja alles gerettete Gebäude, die anderswo, wir haben es vorhin kurz besprochen, vermutlich eingestürzt, zusammengefault oder sonst wie abgerissen worden wären. Das heißt, drei Hauptfunktionen und eine kulturelle Einrichtung, die in Franken so, vielleicht wenn man Fladungen noch mit dazu nimmt, als Freilandmuseum doch ziemlich einmalig ist.
Es ist einmalig in Süddeutschland, weil es das größte Freilichtmuseum Süddeutschlands ist. Es ist das zweitgrößte Deutschlands und international spielt das in der Weltspitze mit. Das hatte der Professor Bedal, der Gründer, schon geschafft, indem er auch neue Methoden geschafft hat, zu translozieren. Also da haben wir wirklich hier eine tolle Einrichtung und ich bin auch immer wieder gern hingegangen, nicht nur, weil das mein Job war, sondern weil mir das auch sehr gut gefällt.
Und ist noch Platz genug auf dem Gelände zum Translozieren, wie Sie es gerade beschrieben haben? Das ist im Endeffekt das Auseinandernehmen von Gebäuden am Originalstandort und dann wieder zusammensetzen, und zwar millimetergenau wieder im Museum?
Ja, wobei der Professor Bedal hatte Großteil Translozierung eingeführt, wo man ganze Wände genommen hat. Irgendwann ist der Raum natürlich auch zu, beziehungsweise man will ihn ja nicht zubauen, sodass jetzt der Dr. May, der jetzige Leiter, sagt, also wenn man was angeboten kriegt, was einem noch fehlt, nimmt man es. Aber er kriegt ja wöchentlich irgendwas angeboten und kann das nicht nehmen. Aber es gibt schon genug Scheunen. Wir haben aus jeder Hauslandschaft Häuser. Wir haben eine Synagoge, eine Kirche, eine katholische Kapelle, ein Badhaus. Also sagen wir mal, die große Zeit des Aufbaus ist vorbei. Wenn jetzt noch was kommt, was interessant ist, kann man es translozieren. Aber es ist natürlich auch die Landschaft dazwischen. Wir haben traditionelle Landwirtschaft da, betreiben da. Wir haben Tierhaltung. Also man kann nicht alles zubauen. Das ist schon klar. Aber wie gesagt, wenn irgendetwas noch kommt, hat das sicher Platz. Aber ansonsten sind wir schon ganz gut da aufgestellt, um zu zeigen, wie die Menschen damals gelebt, gearbeitet haben, was es für Architektur da gab. Also das ist schon einmalig.
Und man kann es kulturell natürlich bespielen, was in Bad Windsheim auch passiert, dass man quasi ein Theater entwickelt, was zum Teil in diesen Häusern spielt, zum Teil jetzt da so funktioniert hat, gerade in Corona-Zeiten, dass man quasi als Publikum gewandelt ist von Spielort zu Spielort, also ganz kreative Ideen. Das wird hoffentlich auch erhalten bleiben können.
Ja, also das Freilandtheater bleibt sicher erhalten, auch das andere. Also wenn Sie sich das Programm des Freilandmuseums anschauen, da ist in der Spielzeit jedes Wochenende irgendwas, sind Mittelaltertage, Schleppertreffen und so weiter. Da kann man immer was anderes erleben. Drum haben wir auch hohe Besucherzahlen. Wir hatten natürlich in Corona einen Einbruch, weil die Behörden nicht einsehen wollten, dass unser Museum Freiluftmuseum ist. Nein, wir mussten auch schließen.
Tatsächlich.
Ja, und jetzt sind wir schon wieder an den 200.000 dran, haben das also gut überstanden. Und was die Kosten anbetrifft, natürlich kostet so etwas Geld. Aber wenn ich mir anschaue, was der Bezirk Mittelfranken aus seinem Haushalt, wo noch nicht mal die Kliniken drin sind, für Kultur ausgibt, inklusive Freilandmuseum, ist das 1% des Haushalts. Also das ist nicht so viel.
Das war heute nicht unser Schwerpunkt, aber die Bezirke haben noch eine Vielzahl anderer Aufgaben natürlich, sozialer Art, die auch quasi systemrelevant sind, wenn wir so wollen. Im gerade begonnenen Ruhestand möchten Sie aber nicht unaktiv bleiben, obwohl Sie gesagt haben, eigentlich wollten Sie mit den Ehrenämtern noch warten, aber es ist schon wieder jemand auf Sie zugekommen und Sie haben schon wieder eine kleine Aufgabe in der Zeit der Pensionierung, aktiv zu bleiben in Ihrem Gewerk.
Ja, ich dachte, ich gehe erstmal ins Abklingbecken und suche mir dann was aus. Aber da konnte ich nicht Nein sagen. Ich bin jetzt seit vielleicht einem Monat Ortskuratorin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Nürnberg. Mhm. Weil ich dachte, irgendwas mit Denkmalpflege will ich schon noch machen. Das habe ich lange gemacht, auch gerne gemacht. Und wenn man dann auf mich zukommt und fragt, ob ich das mache, gerade in Nürnberg, wo es so etwas noch nicht gab, dann dachte ich, jetzt zugreifen.
Das sind ja über 6.900 Denkmale, denen sich diese Stiftung deutschlandweit widmet. In Franken, wo werden Sie dann künftig vorwiegend zu finden sein?
Ja, also wenn es nach den Sachen geht, die gerade saniert werden, ist ein großes Projekt von der Stiftung die Stadtmauer von Nürnberg. Das ist ja die längste erhaltene Stadtmauer in Europa. Und die wird saniert. Das ist eine teure Angelegenheit. Und da hat sich die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gesagt, sie wird das begleiten, auch mit Zuschüssen, wirbt auch noch für Spenden. Also wer noch Geld übrig hat für die Nürnberger Stadtmauer, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz wird sich freuen. Mhm. Das ist übrigens auch eine künftige Aufgabe, zu schauen, wo man Geld für die Denkmäler herkriegt.
Fundraising nennt man das heute.
Fundraising, ja. Mhm. Dann der Johannesfriedhof wird unterstützt. Das war aber auch schon St. Seba Ewald, St. Lorenz, die Frauenkirche haben alle Geld von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bekommen. Das ist die größte private Denkmalvereinigung, Denkmalstiftung in Deutschland und reicht schon sehr viel Geld aus.
Also das neue Gesicht der Stiftung Deutscher Denkmäler zur Erhaltung all dieser Dinge, die wir gerade besprochen haben in Nürnberg, hat zumindest seit kurzem einen neuen Namen, Frau Dr. Andrea Kluxen. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank, dass Sie uns berichtet haben über Ihre Amtszeit als Bezirksheimatpflegerin und warum es wichtig ist, die Heimat nicht nur zu pflegen, sondern auch zu gestalten, dass sich das auch ändert im Laufe der Zeit, ist, glaube ich, in den letzten beiden Stunden klar geworden, mir zumindest. Ihnen alles Gute im Ruhestand, im Unruhestand.
Vielen Dank.
Und ich hoffe, wir sehen uns mindestens im Fränkischen Freilandmuseum ab und zu mal wieder.
Auf jeden Fall.